auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und ich freue mich mal wieder, über den FCA sprechen zu dürfen mit einer ganz illustren Runde. Und zwar haben wir uns anlässlich der letzten Begegnung mit dem FCA einen Dortmund-Fan eingefangen, nämlich den Stefan. Hallo Stefan.
Grüße euch, schönen guten Abend.
Den Stefan kennt ihr vielleicht von Twitter, wie heißt du da?
Surfing_Bird.
Ja, heißt genau. Also der viel bekannte Herr Bird hat sich Zeit genommen, mit uns über dieses völlig langweilige Spiel zu sprechen und das wird ja bestimmt interessant. Und natürlich habe ich mir auch den ein oder anderen Augsburger eingeladen, denn nur mit mir ist es ja immer nicht ganz so interessant. Und zwar hat sich der Felix auch wieder zu uns gesellt. Hallo Felix.
Servus.
Und der Stefan ist auch da, der Augsburger Stefan.
Grüß euch.
Genau, ja, also mit zwei Stefans in der Runde wird es bestimmt auch doppelt unterhaltsam heute. Und ja, wie schon angedeutet, wir sprechen selbstverständlich über das letzte Spiel des FCA gegen Dortmund. Da ist ja ein bisschen was passiert, das werden wir wohl thematisieren. Und ja, dann schauen wir mal, wo uns die ganze Geschichte sonst noch hinführt. Und ja, ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, wie es denn so ist, wenn ein Schiedsrichter ein Videoschiedsrichterassistent von außen eingreift und im Stadion.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de.
Bis dahin, bleibt dran, wir sind gleich
wieder. Wir sprechen über den letzten Spieltag, an dem der FCA die Dortmunder empfing. Ich selber habe es leider nicht geschafft, ins Stadion zu gehen. Ich habe natürlich meine Dauerkarte an einen würdigen Vertreter weitergereicht. Aber für 3 Punkte hat es nicht gereicht. Wie es jetzt dazu kam, besprechen wir jetzt im Laufe der nächsten Stunde. Stefan und Felix, ihr zwei habt aber die Augsburger Fahne hochgehalten, gell?
Ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann, ja, Stefan, erzähl doch mal, mit welchem Gefühl bist du denn ins Stadion gefahren?
Ja, unentspannt eigentlich, weil wir so viele Punkte jetzt schon im Gepäck hatten. Eigentlich mit niedrigen Erwartungshaltungen, weil es jetzt gegen Dortmund doch gegen eine ziemlich starke Mannschaft wieder geht. Und einfach bloß gefreut, dass endlich wieder Spieltag ist.
Okay. Felix, ich habe gehört, du hattest auch einen Stefan im Gepäck.
Ja.
Den erzähl doch mal.
Aus München mitgebracht, unglücklicherweise.
aber, ich bin nicht gezwungen, oder was?
Ja. Nein, das ist ja eigentlich immer ganz lustig. Das ist so eine gekombinierte Heim-Auswärtsfahrt im Regionalexpress. Macht eigentlich meistens doch Spaß. Ich war irgendwie zuversichtlich. Ich hatte mir irgendwie ausgedacht, dass der FCA Unentschieden holen kann gegen Dortmund. Aber es letzte Saison schon mal geklappt hat. Und also von den Formkurven von den beiden Mannschaften her, ist natürlich ein bisschen übermütig gewesen, nachdem der BVB Ende der Saison fast keine Gegentreffer kassiert hat. Aber ich meine, gegen uns war es ja dann auch mal wieder so weit und das hätte nicht das einzige Tor bleiben müssen.
Ja, das stimmt. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Ja, und du, Stefan, hast dir gedacht, nachdem der FCA ja doch recht nah ist zu München, guckst du mal an, was deine Dortmunder da so veranstalten, oder?
Ganz genau. Und das ist eben mit dem Felix zusammen tatsächlich immer eine wirklich schöne Fahrt mit dem Regionalexpress raus nach Augsburg. Und ich war eigentlich recht guter Dinge, auch wenn ich sagen muss, dieses Formhoch, was man uns zuschreibt, das ist ja so ein bisschen wie der Scheinresetur-Tor. Also je näher man hinguckt und sich das anguckt, desto weniger ist das, glaube ich, wirklich einfach ein Formhoch. Auch dadurch bedingt, dass wir das leichteste Auftaktprogramm hatten von allen. Und man immer noch nicht so recht weiß, wie die Balance in der Mannschaft aussieht zwischen Defensive und Offensive. War ich schon überzeugt, dass was drin ist, aber dass wir das ganz klar nach Hause spielen, davon ging ich nicht aus, als ich meinen Platz einnahm.
Okay. Ja, es kam ja dann irgendwie auch ein bisschen so, ne? Aber die erste Halbzeit, ich habe mir ja vor dem Spiel per Twitter ausrichten lassen müssen, dass der Jarmolenko aus Augsburg zerstören wird. Ich habe dann nämlich nochmal erkundigt, ob es denn nur ums Spiel geht oder die Stadt in Gefahr ist, aber es wurde dann doch auf Fußball eingegrenzt, von daher war ich ein bisschen beruhigt. Er hat ja dann tatsächlich gezeigt, dass er das mit ihm zu rechnen ist. Direkt in der 4. Minute ein aus meiner Perspektive wahnsinnig freches Tor geschossen nach einer Ecke mit der Hacke. Stefan, du stehst ja in der Kurve. Hast du denn überhaupt gesehen, wie frech dieses Tor war oder wie? Ja.
Ja, also der war wirklich quasi eingerahmt vom Tor aus meiner Perspektive und ja, eiskalt dann mit der Hacke eingelocht. Das, kein guter Anfang so früh schon in der 4. Minute, aber wir haben ja dann wenigstens noch dann antworten können. Auf jeden Fall war schon leichter Dämpfer am Anfang.
Ja, und wart ihr eigentlich nebeneinander gesessen, Felix und Stefan, oder?
Nee, der Stefan war ein bisschen weiter oben gesessen.
Okay.
Aber ungefähr selbe Blicklinie.
Okay. Ja, also das war ungefähr Blicklinie Jarmolenko beim Tor.
Sehr schön. Das heißt, ihr musstet euch jetzt nicht direkt nach dem Tor noch drüber austauschen, sondern konntet das still erleiden bzw. genießen.
Ja, und vor allen Dingen kündigte ich meiner Sitznachbarin an, dass Jarmolenko in der ersten Viertelstunde zweimal treffen wird. Und nachdem er dann in der 4. Minute das 1-0 schoss, dachte ich, dass es vielleicht doch auf eine ganz klare Angelegenheit hinausläuft. Wurde es dann ja nicht.
Ich habe das auch befürchtet, nachdem es so früh losging, denn frühe Tore sind ja immer, ja, ne, gutes oder schlechtes Omen, je nachdem, wer sie macht. Aber, ihr habt ja schon angedeutet, ging dann ganz gut weiter aus FCA-Sicht.
Stefan, also jetzt aber nochmal zu dem Tor, also technische Brillanz und Frechheit hin oder her, aber es ist halt doch ein bisschen ärgerlich, dass nach dem Eckball der Ball so offen im Fünfer liegt, dass er den machen kann. Also ich weiß jetzt nicht genau, also ich habe mir keine Zusammenfassung mehr angeschaut, deswegen frage ich vielleicht dich vom Fernsehbildschirm her, wäre das vielleicht eckballmäßig oder verteidigungsmäßig zu vermeiden gewesen?
Ich denke schon, ja. Es sah halt insofern ein bisschen blöd aus, weil ich glaube, Finn Bogason war es direkt hinter mir oder hinter Jarmolenko war und dieser Hackenball auch noch so unter seinem Arm irgendwie durchgeht, hitzt sich gerade in die andere Richtung bewegt und irgendwie dann auch nur so hinterher gucken kann. Also da waren einige, die sicherlich hätten eingreifen können. Ich finde aber, dass es so von der Situation her im Strafraum auch so war, dass einfach jeder gerade irgendwo hingeguckt hat oder halt einfach dieses übliche nach der Ecke. Also ich würde jetzt niemandem wirklich die Schuld zuweisen wollen, dass der komplett versagt
also
hätte.
Mir geht es, glaube ich, eher darum, dass der Ball dann irgendwie zu Jarmolenko im Fünfer kommt und dann, also darum geht es mir eigentlich.
Also war mir nicht, ich habe das Spiel, also im Real Life, sich die Szene nochmal anzugucken, das war so eine typische Eckballszene, wo halt der Ball dann droppt im 5-Meter-Raum, es ist kurz Verwirrung, wo ist der Ball? Und Jarmolenko reagiert halt am schnellsten. Und vielleicht noch, in meiner Wahrnehmung ist das gar kein freches Tor gewesen, sondern die einzige Art und Weise, wie er aus dieser Position in der Kürze der Zeit den Treffer nur machen konnte. Ich habe das also für sehr effektiv gehalten, den Ball mit dem Hacken da reinzuschlagen. Und er ist dann eben technisch trotz der Größe gut genug, das zu machen. Und da merkt man, wenn ich das noch sagen darf, glaube ich, den Unterschied auch zu einem Dembélé. Ihm geht halt, also beim Jarmolenko fehlt so jeder, was man so schön, der Filou-Faktor, der fehlt ihm halt komplett. Sondern man merkt, er ist 10 Jahre älter, hat eine größere Zielstrebigkeit. Und der gefällt mir in den ersten Spielen wirklich ausnahmslos gut.
Verstehe ich. Irgendwie. Ja, Ich bin gerade ein bisschen kurz abgelenkt, denn ich habe hier noch jemanden, der unbedingt mitsprechen möchte und der es jetzt auch endlich geschafft hat, online zu kommen. Ich schalte uns mal eben den Thomas mit dazu, denn wie gesagt, ohne mindestens einen Thomas und einen Stefan ist die Zirbelnuss doch nicht vollständig. So, kleinen Moment. Jetzt haben wir ihn hoffentlich gleich. Der war auch im Stadion, oder? Der sitzt doch neben dir, Felix.
Ja, genau.
Ja, dann schauen wir doch gleich mal, ob er es schafft.
Hallo?
Hallo, Thomas!
Jetzt da, hallo!
Jetzt haben wir dich.
Hast du die Technik auch
besiegt? Ja.
Hallo?
Ja. So.
Wir sind schon mittendrin.
Es ist 1-0 von Dortmund.
Genau.
Steht schon 1-0.
Genau, steht schon 1-0. Hörst du uns schon nicht mehr? Klingt fast so, als würde der Thomas uns gleich wieder nicht mehr hören. Schade eigentlich. Tja, dann muss ich ihn leider kurz wieder rauswerfen. Dann sprechen wir einfach weiter über das 1-0. Bleib mal sportlich und lass uns von der Technik hier nicht ablenken. Okay, ja. Also, ich finde es ein bisschen schwierig. Hallo, Thomas.
Hallo, Thomas.
Hallo, Thomas.
Ja, hallo. Könnt ihr mir mal sagen, was es ist, warum ich da jetzt nicht reinkommen bin?
Nee, wir sind gerade mitten in der Aufnahme.
Okay.
Lass uns das nachher
machen wir danach
sprechen. Wenn du uns jetzt hörst, alles super, lass uns einfach über das Spiel sprechen. Wir sind beim 1-0 und haben festgestellt, dass dieser Jarmolenko durchaus Fußball spielen kann. Bist du schon bereit, über deine Eindrücke von diesem Tor zu sprechen oder musst du nochmal kurz durchatmen?
Nö, also ich gebe euch vollkommen recht. Also ich hatte es ja auch schon mit Felix im Stadion diskutiert. Felix hat ja so einen Begriff für seine Fußballer, die so einzigartig sind. Ich weiß es nur noch mal, wie er es ja genannt hat, aber auf jeden Fall hat er gemeint, Jarmolenko gehört da jetzt auch mit dazu zu seiner Liste. So der eben davor auch Dembélé dazu gehört hat oder auch andere Spieler. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe es schon auch so, das ist so ein Spieler, den haben die da jetzt wieder mal rausgegraben. Hat natürlich auch viel Geld gekostet, natürlich auch mit dem Hintergrund, dass sie wussten, dass Dortmund viel Geld hat. Aber momentan, denke ich, ist es jetzt keine arge Schwächung, dass Dembélé nicht mehr da ist und stattdessen jetzt der Jarmolenko spielt.
Also bisher scheint mir das tatsächlich so zu sein. Also dem muss man sich wirklich in Acht nehmen. Ja, gibt's schon, wurde ihm schon ein Denkmal errichtet in Dortmund oder wartet ihr noch ab, ob er Aubameyang einholen kann mit den Toren?
Ja, ich mit dem Denkmal, da möchte ich vorsichtig sein, denn ich kann nicht ausschließen, dass das ein Stück weit auch in Richtung One-Trick-Pony geht, gerade in seinem in seiner Bewegung auf dem Flügel, wie er dann in den Strafraum zieht. Da sieht man schon dieselben Bewegungen öfter vorkommen. Und ich weiß nicht, ob es die Weltklasse hat wie bei einem Robben, der auch denselben Move hat, aber der einfach kaum zu verteidigen ist. Und bei einem Jarmolenko muss man sich auch die Vorgeschichte ein Stück weit angucken. Wir waren 2 Jahre an dem dran, wollten den 2016, ja, das war der 15-16 schon, und dann nochmal. Es klappte damals nicht. Und der hat halt eine Historie in einer wirklich richtig bescheidenen Liga, also in der ukrainischen Liga hinter sich. Da ist das fußballerische Niveau außerhalb der Top-Clubs wirklich arg dürftig. Und darum war ich skeptisch, ob der sich auf dem komplett anderen Niveau, das die Bundesliga hat und was auch die Champions League hat, durchsetzen kann. Derzeit sieht es so aus, als ob er einen Dembélé nicht 1-1 ersetzt, sondern andere Komponenten einbringt, Zielstrebigkeit, Physis. Aber dass ein Dembélé derjenige Spieler ist mit dem tendenziell größeren Besteck und den größeren Fähigkeiten, ich glaube, das ist unbestritten.
Mhm. Ja, muss man jetzt einfach mal beobachten, wie er sich noch weiter macht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, ihn zu beobachten, oder?
Ja.
vor allem euch. Ich sag jetzt mal, wenn es nicht mehr gegen uns geht, dann ist es für uns vielleicht dann auch wieder spaßiger. Ja, aber dann lass uns doch mal zum nächsten Tor kommen. Das haben ja dann wir geschossen, beziehungsweise unser vielgeschätzter Kai Uwe. Thomas, nachdem du zu spät dazugekommen bist, darfst du jetzt gleich mal erzählen, wie du dieses Tor erlebt hast. Live im Stadion. War gut, oder?
Ja, ich war lange Zeit schon nicht mehr im Stadion und so ein Torschrei, der ist schon einfach unersetzlich. Also wenn man das so für die eigene Mannschaft einmal wieder Tor brüllen darf, das geht runter wie Öl und das kann man doch fast nicht ersetzen. Also und dann war es natürlich ein super Tor, tolle Flanke, ich glaube von Max, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und dann, ja, Kayubi dann in seiner, ja, unnachahmlichen Art hat er das Ding dann wieder versenkt. Mit dem Kopf kann er es, mit dem Fuß hat er es auch schon mal bewiesen, aber ich glaube, im Kopf ist doch eindeutig mehr drin als mit dem Fuß. Ja, toll, hat mich wahnsinnig gefreut, auch für ihn, und weil er ist jetzt doch nicht der Stürmer, der uns da pro Jahr 10 Tore schenkt, und jetzt hat er, glaube ich, schon 2 auf dem Konto, und dementsprechend hat es mich natürlich auch für ihn gefreut, und wie gesagt, war toll, tolles herausgespieltes Tor. Und vielleicht noch kurz auf das 1-0 von Dortmund. Gut, dass er den da so mit der Hacke halt reinpfeffert, war super, aber man hat in vielen Zeitlupen auch gesehen, dass da haben nur Millimeter gefehlt, dann hätte wahrscheinlich Bayer den Ball so abgefälscht, dass er nicht mehr ins Tor gegangen ist. Also deswegen jetzt ihm das so zuzuschreiben, dass es so ein tolles Tor war, ist mir ein bisschen zu viel. Also das, was er da auf der Außenbahn gemacht hat, das fand ich deutlich besser.
Na gut. Jetzt lass uns über das 1-1 sprechen. Wir haben jetzt lange genug über hier diese Hacke gesprochen. Das langt mir jetzt. Ja, Felix, wie war's für dich? Hat sich das abgezeichnet für dich, dass wir da zurückkommen? Oder hast du nach dem Rückstand gedacht, oh, jetzt wird's richtig knackig und ich sehe da jetzt beim FCA keine Anstalten, dass da so schnell was geht? Oder hast du damit gerechnet?
Damit gerechnet habe ich nicht. Also die Mannschaft hat zwar ein gesundes Selbstbewusstsein momentan, aber es ist tatsächlich auch nicht so, dass man sagen kann, wenn man jetzt gegen den Tabellenführer antritt und der wirklich auch selber einen Lauf hat, dass man dann dementsprechend gleich wieder so mutig zurückkommen kann. Das hat ja auch erst mal ein bisschen gedauert. Nach dem 0-1 hatte ich schon das Gefühl, dass erstmal Dortmund eine Weile Ballbesitz hatte, wo es vorher ein bisschen ausgeglichen war. Aber dann schönen Angriff gefahren, super Halbfeldflanke, also toi toi toi. Also da sieht man auch eine Entwicklung bei Philipp Max, muss ich sagen, dass seine Flanken da durchaus besser werden, weil es gab ja auch Zeiten, da hat man quasi geistig schon abgedreht, als Philipp Max zum Flanken gekommen ist. Also da ist eine ganz positive Entwicklung zu sehen und die steckt halt schön aus dem Halbfeld rein. Die senkt sich genau zwischen Innenverteidiger und Kayubi, muss halt wirklich nur noch einnicken. Und dass das halt, ich meine, was war das, 12. Minute, glaube ich, 12. Minute?
11, ja.
Ja, dass das halt so bald nach dem 0-1 geschieht und dann wieder auf Anfang dreht, fand ich gut, fand ich eine schöne Reaktion von der Mannschaft. Und man merkt auch, dass die Mannschaft an sich glaubt und dann auch gegen Dortmund sich dann nicht versteckt und sagt, Tore schießen können wir auch. Oder versuchen es zumindest.
Ja, absolut. Also ich war mega begeistert. Natürlich. Stefan, das war ja auf der anderen Seite von dir aus gesehen. Magst du noch?
Ja, es war auf jeden Fall auch wieder ein schöner Torschrei und bei Philipp Max ist es wirklich eine super Entwicklung und er hat jetzt diese Saison auch wirklich sehr viele Flanken, die auch dann auch noch ankommen in den Strafraum rein. Hat sich da jetzt sehr stark gesteigert und deswegen muss jetzt Stafelidis auch zu Recht hinten anstehen momentan.
Ja, also solange, wenn der Max so weitermacht, dann hat er eine ruhige Saison vor sich. Der gute Costa. Aber gut, schauen wir mal. Ja, also ich fand auch, was mich besonders gefreut hat, war einfach der Torjubel von Kayubi, der war so, ich finde, da hat man irgendwie gesehen, der hat sich jetzt nicht viel Gedanken drum gemacht, wie feiere ich, wenn ich ein Tor mache. Der war einfach nur so, yay, so einfach nur total fröhlich rumgesprungen und ja, war sehr befreiend, aber besonders lang hat es ja dann irgendwie auch nicht gehalten, ne?
Wir sind halt in Augsburg, wir können uns keine gebrandete und getrademarkte Torjubel leisten. Das Geld haben wir nicht.
Ja. ist wohl irgendwie so. Aber ja, Stefan, in Dortmund ist es ja ein bisschen anders, gell? Da wird ja gern mal spektakulär gefeiert. Aber wie war das Tor für dich so? Warst du dann so, ach shit, jetzt fangen die auch noch an mitzuspielen, oder?
Ich fand das ganze Tor von vorne bis hinten grauenhaft.
Ach.
Und zwar, weil ich wirklich genau das im Nachhinein dachte, Max mit einer Halbfeld, Willi Sagnol Gedächtnisflanke, halbe Stunde in der Luft, dann positioniert sich jemand, der Kopf kleiner ist zwischen Sokratis und Bartra und nickt den ein. Und ich dachte, wie kann das wahr sein? Das ist für mich so bezeichnend für die Defensivleistung diese Saison. Das trifft gar nicht so sehr die beiden Innenverteidiger. Da ist mit Bartra ein moderner Innenverteidiger, also relativ moderner Prägung, und mit Sokratis halt ein Kanten der alten Schule. Aber gerade auf den Außenpositionen, wo Piszczek tatsächlich jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre wahrscheinlich über seinen Zenit hinaus ist, auch das Tempo nicht mehr hat und Toljan, den ich sehr smart finde, den Move von Hoffenheim zu uns, aber eigentlich auch nur die Nummer 3 hinten links sein sollte. Und da stimmte die Abstimmung nicht, und das hat man bei diesem Tor, glaube ich, gnadenlos gesehen. Aber ja, die Flanke, die war sagenhaft. Und denn ich, für mich war Stafelidis als Nichtkenner vom FCA gesetzt bei euch. Und bin dann ein bisschen überrascht, welche Saison Max spielt. Aber das bestätigt ihr mir ja auch gerade, dass ihr eher auch ein Stück weit überrascht seid, wie groß der Fortschritt da ist.
Ja, es gab halt zu Anfang der Saison bei Stafelidis einfach viel Hickhack mit bleibt er oder geht er. Und in der Zeit hat sich Max einfach mal reingesetzt in die Position und zeigt jetzt halt, dass er da auch ganz gut aufgehoben ist.
Beide Außenverteidiger bei euch übrigens. Das sagte ich Felix auch schon direkt nach dem Spiel. Opare, spricht man ihn so aus? Den Vierer oder 14er?
Opare, ja.
Opare, okay.
Oder ja, so ungefähr.
Da war ich auch relativ angetan, also von den beiden Außenpositionen. Das hat mir gut gefallen bei euch. Also und Felix erzählte dann ein bisschen über Opare, dass das auch nicht mit der großen Perspektive auf der Position man ihn einschätzte. Aber den fand ich so von der Raumaufteilung, vom Tempo, von der Balance defensiv, offensiv, den fand ich ziemlich stark und hatte auch 1-2 echt gute Offensivaktionen. Auch in der zweiten Halbzeit später noch. Mochte ich. Also das wollte ich noch sagen.
Ja, hören wir gern. Wir sehen das auch gern. Also ich muss auch immer wieder sagen, Opare ist mir auch in der Partie wieder sehr, sehr positiv aufgefallen. Der macht sich wirklich. Also der profitiert gerade auch ein bisschen davon, dass eben sein eigentlich, der eigentlich gesetztere Spieler auf der Position nach einer Verletzung noch nicht, ja, halt einfach noch nicht wieder in die Startelf gekommen ist und bietet jetzt auch nicht viel Angriffsfläche, das zu ändern. Also das hätten wir bei ihm auch nicht unbedingt so erwartet. Also der war schon mehrfach auf dem Abstellgleis.
Ja, und ist jetzt auch wieder in die Nationalmannschaft berufen worden. Also
genau.
Von außen betrachtet anscheinend und wirklich Formkurve wieder nach oben.
Ja.
Ja. Also. Ja, und es ist ein Spieler, ihr habt immerhin einen Spieler verpflichtet, der mal bei Real Madrid war, ne? Also
ja. Ja. Manchmal finden wir auch so ein paar Goldstücke. Ja. Felix, du auch noch? Dazu?
Ja, also ich finde den auch wirklich richtig stark, nachdem er ja, wie auch, glaube ich, in vorherigen Folgen erwähnt, in seiner Anfangszeit bei uns, als er gespielt hat, so den Gibril Sanko-Faktor hatte. Eigentlich macht das ganz in Ordnung, aber dann ist dieser eine Bock da und alles geht den Bach runter. Kennen die meisten vielleicht, also die Bayern-Fans kennen das jetzt als den Martin Demichelis-Faktor oder so. Ich finde es richtig gut, der spielt konstant und man hat auch gemerkt, als er in die Startelf gekommen ist, dass er es von der defensiven Seite aufgerollt hat, dass er erstmal auf Stabilität bedacht war und nicht rumgemacht hat und lieber mal einen Ball halt direkt einfach 40 Meter rausgebolzt hat, bevor er irgendwie ein Risiko eingeht. Und dass er jetzt so nach und nach aus dieser defensiven Stabilität raus auch wirklich gezielte offensive Nadelstiche setzt. Also da sieht man auch eine ganz deutliche Entwicklung, dass er mit mehr Selbstvertrauen rangeht und eben sein Spiel jetzt wirklich auch defensiv-offensiv balanciert aufzieht. Aber er hat es von der richtigen Seite aufgerollt. Erstmal sicher stehen und jetzt nach und nach da nach vorne auch selbstbewusster werden.
Hm. Ja. Wenn wir jetzt gerade schon bei Lobhudeleien auf unsere Verteidiger sind, können wir vielleicht aufs nächste Tor eingehen, denn das war so ein bisschen das Gegenteil davon. Also ich hab's ja...
Also Entschuldigung, der soll den Scheißball raushauen und wenn er den eigenen Spieler dann Haxen bricht, sie fix.
Okay. Ja, also es wurde in der Nachbesprechung gern mal als nimm du ihn, ich hab ihn sicher Situation wiedergegeben. Jetzt spiele ich ja selber nicht Fußball und habe leider nie die Ehre gehabt, das zu tun. Aber so sah es für mich auch aus. Aber erzähl doch mal, wie war es denn so im Stadion? Stefan, ich glaube, du hattest einen ganz guten Blick drauf, es war ja direkt vor der Kurve.
Ja, so eine nervige Szene, eigentlich ganz einfach für den Martin zu nehmen, den Ball, und irgendwie denkt sich Philipp Max, ich kann dir doch helfen. Ich köpfe den Ball an dir vorbei noch.
Ja.
Und dann hat er den aber so schwach angeköpft, dass er dann nicht zur Ecke raus ist, sondern so quasi wie so ein Geschenk da außen dran lag, dass der Dortmund den auch aufnehmen konnte.
Das war glaube ich Jabulenko, oder?
Oder? Der genau, das war Jabulenko.
Und der hat's geahnt. Also der bewusst mit seiner Erfahrung da rein, und als ob er es geahnt hätte.
Der hat schon gesehen, die Guter zwei. Die sind gerade irgendwie ganz woanders. Da renne ich da mal direkt hin.
Mann. Also es ist so. Der kannte das wahrscheinlich von den ukrainischen Abwehrspielern, der, ja, dass sich die nicht immer so gut anstellen.
Ja. Also ich meine, Hinteregger, also wir haben es ja seitlich gesehen, seitlich vor uns. Und Hinteregger, der holt ja schon aus. Ich meine, das Bein ist schon zum Schwung bereit und Max läuft da halt völlig unnötig hin und geht nochmal zum Ball. Also, und ich habe mir halt gedacht, hau den Ball halt einfach weg. Und wie gesagt, und wenn du deinen Mitspieler triffst, dann ist es halt so. Aber gut, da sind sie halt beide zurückgezuckt, weil sie die Kollision vermeiden wollten. Und Jamolenko geht halt dazwischen. Ich weiß nicht, ob es so eine Zwischenstation gab. Aber er spielt dann halt direkt Kagawa an, der das natürlich sensationell gut macht. Den Lupfer, also das ist allererste Sahne. Da gab es nichts zu halten, da gab es nichts zu machen, da kannst du eigentlich nur applaudieren. Mhm. Aber man muss halt sagen, der darf halt nie im Leben an den Ball kommen in dieser Szene. Ist halt leider so.
Ja, und man sieht dann noch dazu, dass dann Kagawa so frei steht, ist dann auch wieder, dass Max eigentlich wahrscheinlich da nichts zu suchen hatte und eher dann bei Kagawa hätte bleiben sollen, dass der gedeckt ist. Selbst wenn dann Hinteregger wie jetzt gegen Köln daneben trappt, dass dann Jamolenko schauen muss, wie er zum Tor kommt.
Also alles in allem eine Situation, die man sich gegen Dortmund eigentlich eher nicht erlauben sollte. Aber gut, es ist passiert. Stefan, du beobachtest ja öfter mal BVB-Spiele intensiver. Ist es typisch, dass Gegner dermaßen Ausfallerscheinungen zeigen gegen euch? Erzwingt ihr das durch eure bloße Präsenz oder war das schon auch einfach ein bisschen Glück, dass wir uns doof angestellt haben?
Das ist ja immer beides. Es hat natürlich damit zu tun, dass wir auch jetzt im System von Peter Bosch unglaublich viel Wert auf das Pressing und das Gegenpressing legen und eben sehr früh raufsteigen, was eben Jamolenko in der Szene auch gemacht hat, und eben sehr hoch stehen. Das führt auch gegen stärkere Gegner regelmäßig zu Gegentoren, hat aber auch gegen euch schon zu dem einen Gegentor geführt, und es hätte ja auch noch Chancen gegeben auf einen Ausgleich später, aber da kommen wir ja noch dazu. Aber diese Szene, glaube ich, ist typisch für ein Mischding zwischen den Fehler erzwungen und den Fehler gemacht. Und dann ist es so, dann hat ein Kagawa die Klasse, um so einen Heber reinzulegen. Ich war mir im Stadion erst gar nicht sicher, ob er den so gewollt hat oder ob der über den Schlappen gerutscht oder abgefälscht war. Ich sah erst später in den TV-Bildern, dass er den exakt so machen wollte, und fand es dann nach dem Spiel abends dann schon nochmal richtig geil, dass er den auch wirklich so machen wollte und gemacht hat.
Verständlich, ja. Also es sind schon auch die Momente, wo man sich dann denkt, okay, wir haben Mist gebaut, aber ja gut, wenn er ihn dann halt so verwandelt, dann ist halt irgendwie auch okay. Auch so weh es tut, sage ich jetzt einfach. Ja. Dazu noch irgendjemand was Wichtiges loszuwerden zu dem Tor, weil es gab noch eine Situation, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte in der Halbzeit. Da hat nämlich der Herr Aubameyang, vor dem man ja auch große Angst hat als gegnerischer Fan, der hat irgendwie nicht so richtig seinen Tag, Stefan, oder?
Es war eine Katastrophe. Also wenn man zu dem Elfmeter vorgreifen, den er exakt so auf diese Art und Weise zweimal vor meinen Augen verschossen hat. Einmal in Lissabon letztes Jahr in der Champions League und jetzt in Augsburg. Ein geklonter Elfmeter in die Mitte. Und ich dachte, das kann echt alles nicht wahr sein. Aber auch die Szene, wo er vor Hitz auftaucht und er versucht, da mit zwei Übersteigern, ja was eigentlich, an Hitz vorbeizukommen und dadurch so viel Fahrt rausnimmt. Und normalerweise reicht ihm der Geschwindigkeitsüberschuss, um halt an einer Seite am Torwart vorbeizugehen und dann macht er das auch, das Tor. Aber hier mit diesen zwei Übersteigern vor Hitz, wo Hitz dann wirklich denkt, was macht der Irre da und nimmt ihm halt den Ball dann ab, ich habe es nicht verstanden. Also das, aber das, so eine Spiele gibt es bei Aubameyang und wie Felix nach dem Spiel erwähnte, darum spielt er bei uns und in Real Madrid, was auch in Ordnung ist, dann macht er für uns seine 30 Tore, vielleicht auch mal 40. Das ist in Ordnung und darum lasse ich ihm auch so ein Spiel durchgehen. Das ist jetzt bitter, wenn ich das sage, aber ich lasse ihm so ein Spiel gegen Augsburg dann mal durchgehen. Es wird mich mehr nerven, wenn es dann gegen Tottenham so läuft.
Das kann ich verstehen. Es hat ja dann aber am Ende doch gereicht. Ja, bitte.
Ja, aber Aubameyang hat doch schon viele Auszeichnungen bekommen, aber was ihm halt noch fehlt, ist die Fair-Play-Plakette und die wollte er halt dann dadurch haben, indem man den Hitz einfach in die Arme gespielt hat. Ja?
Jetzt haben wir das auch. Mensch.
Also ich hatte ja das Gefühl, dass, also ich meine, war ja auch in Augsburg beim Köln-Spiel, dass der Geist von John Córdoba in Aubameyang gefahren ist und dass halt nicht Pierre-Emerick Aubameyang, sondern John-Emerick Córdoba auf dem Platz stand. Weil es war ja nicht nur die Szene, also der Elfmeter natürlich, da gab es aber auch noch so ein 3 gegen 1 Konter, wo eigentlich, glaube ich, nur Opare hinten ist und Opare versucht, die Reingabe zu verhindern und Aubameyang es halt schafft, von den zwei Mitspielern, die frei im Fünfer stehen, den Ball quer an beiden vorbeizulegen.
Ja, unfassbar.
Also es war auch so eine, also es war in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch, ich saß so dran, sag mal, der kann heute, also es gibt ja solche, der, wenn du sagst, der kann heute 20 Stunden spielen, der macht heute nichts.
Aber er spielt halt durch. Man könnte ja denken, dann nimm ihn halt raus und dann bring halt, auf der Bank saß noch der 17-jährige Sancho, den wir geholt haben von City, dann bring den halt und stell den vorne rein. Du weißt aber bei Aubameyang nicht, aber dann nicht doch noch zwei macht. Ja. Das ist halt das Thema und darum nimmst du ihn nicht raus.
Ah. Tja, aber die Idee mit dem Geist gefällt mir. Der kann noch ein bisschen bleiben und gegnerische Stürme befallen.
Ich vergleiche das jetzt mal mit einer Szene auch noch mal zurückgehen. Also einmal natürlich Córdoba mit Köln, wo du dir auch denkst, was hat der da gemacht? Aber kurioserweise, ich gehe nochmal zurück zum ersten Heimspiel gegen Gladbach, da gab es doch auch die Szene, wo Zakaria durchgebrochen ist, haben wir auch mehr als drüber geredet, und einfach mit 15 Meter freien Raum auf Hitz zuläuft. Und da war ich mir zum Beispiel völlig sicher, dass er den macht. Das war mir völlig klar, der macht den rein. Der kommt ja mit den großen Schritten an, der nagelt dann ins Tor vorbei, der schließt das ab. Und kurioserweise hatte ich bei Aubameyang jetzt am vergangenen Samstag nicht das Gefühl, dass der automatisch schon drin ist. Trotz des großen Vorsprungs und allem.
Na, vielleicht.
Ich glaube, im Nachhinein lässt sich das schon sagen, aber als er da so ganz allein loslief und da hatte er gut auch 10 Meter Vorsprung von dem nächsten Verteidiger. Also ich glaube, in 9 von 10 Fällen macht er das Ding rein. Aber Hitz stand natürlich auch extrem gut und stand extrem lange. Also der stand ja, sehr stimmt. Weit vor seinem Kasten. Also jetzt einfach nur auf die Schwäche von Aubameyang das Ganze zu beziehen und nicht auf die Stärke von Hitz ist mal ein bisschen zu wenig.
Stimmt,
weil
stimmt.
Der hat es schon gut gemacht. Also ich war ja selbst bei Torwart. Und ja, das hat er annähernd perfekt gemacht, würde ich sagen.
Ich finde auch, dass er da auf jeden Fall ausgestrahlt hat, jetzt komm du erstmal vorbei an mir. Also ich war ja sicher, dass der drin ist, ja. Also wenn du so eine Szene siehst, dann weißt du ja meistens, wie der ausgeht, aber da hat der Hitz halt doch mal wieder gezeigt, dass es jetzt nicht so schlimm ist, dass wir ihn noch haben.
Ja, auch jetzt bei ihm eine aufsteigende Formkurve. War ja teilweise so ein bisschen, also vom Fußballerischen auch, schwierig, muss man sagen. Da hat er einige Bälle nicht gut verarbeitet, aber langsam wird er da, also jetzt auch, er scheint wieder seine Sicherheit zu gewinnen und selbstbewusster zu agieren.
Ja, muss auf jeden Fall sagen, es waren, glaube ich, viele im Stadion überrascht, dass er den nicht macht, weil das war eigentlich wie ein nochmal Torjubel, als er dann nicht reingegangen ist.
Ja, aber da können wir auf jeden Fall froh sein, dass Aubameyang einerseits ein bisschen neben sich stand oder besessen war und dass Hitz auch dazu beigetragen hat, ihn ein bisschen zu verunsichern. Also, ja. Aber dann durften wir erstmal durchschnaufen, denn damit endete die erste Halbzeit 1-2, nicht 1-3, wie man hätte meinen können. Und apropos durchschnaufen, das machen wir jetzt mal kurz. Und dann kommen wir zurück zur zweiten Halbzeit. Da gab es ja auch noch die eine oder andere Situation, die wir ausführlich besprechen wollen. Bleibt dran!
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Wir sind wieder dabei auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de, und wir sprechen jetzt über die zweite Halbzeit der Begegnung FC Augsburg gegen Dortmund. Und ja, man hatte durchaus den Eindruck, dass da ein anderer FCA aus der Kabine kam, denn irgendwie lief die zweite Halbzeit ein bisschen anders. Stefan, du hast jetzt gerade in der kurzen Durchschnaufpause schon gesagt, was ist eigentlich passiert in der Halbzeit, dass ihr so plötzlich so gut wart? Thomas, ich glaube, du hast eine Erklärung.
Ja, Baum findet einfach die richtige Wortwahl in der Kabine. Wir hatten es ja letzte Saison, dass der FCA nach der Halbzeit nicht die gleiche Form hatte wie in der ersten Halbzeit, und auch wenn der gegnerische Trainer dann auch nochmal umstellte, war es für die Mannschaft sehr schwierig, das sofort drauf reagieren zu können. Und jetzt ist es irgendwie anders. Also ich würde gerne mal Mäuschen sein wollen, was der denen da so in der zweiten Halbzeit oder zur zweiten Halbzeit mitgibt oder was er denen in den Tee schüttet. Aber es scheint, dass er die richtigen Worte findet, und vielleicht ist es auch eine Glaubenssache. Die Mannschaft, die glaubt an ihn. Am Anfang war es vielleicht nur ein bisschen schwierig, weil da kommt so ein junger Trainer, der irgendwie vorher Realschullehrer war und im Profibereich auch noch nicht so viel richtig geputzt hat. Bei Unterhaching mit 17 Spiele und glaube 15 verloren oder so ähnlich. Also jetzt ist es halt so, eine ganze Vorbereitung steckt dahinter. Die Mannschaft kennt ihn, die Mannschaft weiß, was er will, und auch andersrum ist es so, er kennt die Spieler besser und er weiß auch, was er vielleicht jetzt auch sagen muss.
Ja, vielleicht auch, wie er es sagen muss. Also ich habe immer so den Eindruck, ein bisschen Rückrunde ist unsere zweite Halbzeit. Früher konnte man nur Rückrunde richtig gut, und jetzt kriegen wir es in der zweiten Halbzeit auch immer besser hin. Aber ja, also ich will mich auf keinen Fall beschweren. Aber Stefan, kann es nicht auch ein bisschen daran liegen, dass Dortmund sich vielleicht ein bisschen mehr zurückgenommen hat, oder hältst du das für ausgeschlossen?
Das möchte ich eigentlich ausschließen. Also ich war überrascht, es kam aus der Kabine, und es war für mich, nach den ersten 10 Minuten fing ich an, mich wirklich zu wundern, was passiert ist. Denn ich habe jedenfalls so als Laie keine taktische große Umstellung beim FCA wahrgenommen. Es wurde ein bisschen früher gegen den Ball gearbeitet und draufgegangen. Und offenkundig hat uns das in der Sicherheit uns die Sicherheit genommen. Vielleicht auch wirklich zu lax angegangen, dass man gesagt hat, Mensch, wir machen schon das Tor. Und nach dem 3-1, kurz nach der Pause, wäre es vorbei gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also dann wäre das Spiel anders gelaufen. Und vielleicht war das in dem Glauben, komm, wir machen irgendwann unser Tor und dann ist das hier gut und wir können nach Hause. Aber richtig eine Erklärung. Aber es kam nichts mehr. Also es kam dann wirklich danach nichts mehr. Also es gab die Elfmeterszene von Aubameyang und dann gab es, glaube ich, nochmal einen Konter. Kurz vor Schluss oder so, in der 70. oder so. Aber das war's. Also da hätten wir noch die zwei Tore machen können, haben wir nicht. Der FCA hat dann einmal durch den Kopfball von Kayubi noch die Riesenchance gehabt, wo Birki toll nach unten abgetaucht ist, den rausgeholt hat. Aber das war's in der zweiten Halbzeit dann auch eigentlich. So, spielerisch.
Vielleicht liegt's aber auch an unseren Spielern. Denn wir haben ja jetzt wirklich 11 Spieler auf dem Platz gehabt, die wirklich Bundesliga erprobt sind, die sich auskennen, wie es in der Bundesliga funktioniert. Und letztes Jahr, aufgrund der vielen Verletzten, haben wir ja auch relativ viel und auch oft mit unseren jungen Spielern gespielt. Ja, es ist schade, dass die jetzt momentan ganz außen vor sind, bedingt natürlich durch Verletzungen, aber auch, weil halt die arrivierten Stammkräfte jetzt momentan alle wieder da sind. Aber vielleicht ist es auch die Erfahrung, die das Ganze dann halt auch notwendig macht, um in der zweiten Halbzeit nochmal deine Schippe drauflegen zu können.
Könnte sein, dass man sich denkt, so, okay, die erste Halbzeit haben wir jetzt schon überstanden, jetzt gucken wir mal, was jetzt noch geht.
Also man muss natürlich wirklich sagen, ganz klar, nach der ersten Halbzeit, die Dortmunder Führung war wirklich verdient. Kann man leider nichts dran rütteln, eben von der Qualität der Chancen her, die da waren. Aber spätestens nach dem Kayubi-Kopfball, wo er wirklich quasi wie so ein Torpedo angeflogen kommt und den Ball eigentlich ins Tor rammen will, ich glaube, das war nach einem Freistoß oder Eckball sogar, und Birki sensationell runtergeht, also starker Kopfball, Weltklasse-Parade. Ich meine, wenn der drin ist, steht es 2-2 und dann hätte zu dem Zeitpunkt aufgrund der Anfangsphase der zweiten Halbzeit auch nicht wirklich jemand bestreiten können, dass es in Ordnung gewesen wäre. Dann hätte vielleicht aber Dortmund dann eben wieder aufgedreht, wie in der ersten Halbzeit, oder es hätten sich da das Selbstbewusstsein wiedergeholt. Aber ansonsten, wie gesagt, also an Augsburger Chancen sollte man vielleicht noch die zwei Abschlüsse von Kayubi kurz vor Schluss erwähnen, wo er also einmal aus dem Stand drüber schießt und einmal ein Volley halt nicht richtig trifft, die durchaus gute Chancen waren, aber man sagt, die letzten 10 Minuten so richtig, so eine richtig krasse Chance noch irgendwie in Last-Minute-Ausgleich zu schießen, hatte man dann doch nicht.
Nee.
Trotz aller Emotionen im Stadion.
Da darf ich noch einen Punkt ergänzen, der mir dann jetzt noch einfiel, woran es bei uns vielleicht gelegen hat. Götze war ja nicht, konnte ja nicht spielen. Und es überrascht einen vielleicht selbst, dass man das sagt, aber ich glaube, dass mit einem Götze in seiner neuen strategischeren Ausrichtung im Spiel und so ein Einbruch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nicht passiert wäre. Man merkt erst, wie wichtig der für die Balance unseres Spiels und für die Architektur unseres Spiels ist, wenn er dann nicht da ist. Und ich glaube, das hat man hier in der ersten nicht so. Einfach, da war das Tempo und die Lust da. Aber in der zweiten Halbzeit hat man, glaube ich, gemerkt, dass so jemand fehlt.
Tja. Aber das hat das Spiel wenigstens ein bisschen spannend gemacht, oder bitte, ja?
Ja, wenn wir schon einen Dortmund-Kenner hier in der Leitung auch haben, ist Dortmund also hat nicht Angst und Bange, wenn die ganzen Verletzten auch wieder zurück sind, wenn ihr jetzt dran denkt, dass da noch ein Reus da ist, der mal vielleicht noch spielen kann, ein Schürrle und noch 2-3 andere, da wird es doch auch ganz schön eng werden. Und die Luft nach oben ist da ziemlich dünn, oder?
Also ich glaube, dass es vorne eng werden kann. Ich glaube nicht an Schürrle, wie wir unseren Schürrle nennen. Den Transfer habe ich bis heute nicht verstanden. Und bei Reus bleibt abzuwarten, wann er zurückkommt. Es heißt, wenn man der Heilungs- und Genesungsprozess sei nicht beeinträchtigt, Januar, Februar kann er wieder da sein. Aber man muss sich, glaube ich, realistisch eingestehen, dass Marco Reus nicht mehr viel zum Sportinvaliden fehlt. Das ist jetzt meine ketzerische Meinung, aber ich glaube, so ganz falsch liege ich damit nicht. Und dann bin ich schon sehr froh über einen Christian Pulisic, den wir da haben, auf der Außen. Und voll wird es, keine Frage. Im Mittelfeld, wenn Weigel sich jetzt wieder komplett gesund gespielt hat, muss man gucken, was man mit einem Sahin macht, wo man einen Guerrero einsortiert und so. Also spannend wird es, aber ich glaube nicht, dass wir einen Kader haben, in dem es zum Bruch kommt, weil nicht genug gespielt wird.
Außerdem könnte ich ja auch in Augsburg orientieren, wie es ist, mit einem über 30-Mann-Kader friedlich und gemeinsam durch die Saison zu gehen. Ja. Das funktioniert, also ja. Da haben wir ja durchaus große Bedenken, aber momentan, nachdem Baum wohl offen auch das kommuniziert, dass es über Trainingsleistung und Form geht, scheint das zu funktionieren. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass einer spielt, der jetzt nicht gerade voll da ist.
Und ist das so, das nimmt man ihm also auch ab, dem Baum? Das ist so, ja? Dass der klar sagt, wer trainiert und ihn überzeugt, der spielt?
Ja, ich meine, er hat seine 18 Spieler, die er so im Visier hat. Und das ist schwierig für manche anderen da reinzurücken. Also ich glaube, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wenn ich mir die letzten drei Aufstellungen anschaue, bis auf mal die Sperre von Bayer oder so, waren es immer die gleichen, die auf dem Platz gestanden sind. Die einzige Ausnahme war, glaube ich, hier Katscher für Bayer.
Ja, wobei Schmid wechselt immer von der Bank und rein. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, also ich finde, auf der Bank ist die Zusammensetzung nicht notwendigerweise immer gleich. Dass quasi die jetzt nicht in der Startelf stehen, immer dann auf der Bank sitzen. Sondern ich denke schon, dass gerade auf den Positionen, also sagen wir mal 15 bis 18 im Kader, dass sich jeder da drauf spielen kann.
Und außer Mo Leitner.
Außer Mo Leitner. Der führt seinen Hund Gassi,
der. Hey, der hat jetzt Entschuldigung. Heute zum ersten Mal seit, glaube ich, ein paar Wochen mal wieder auf Insta was über zum Training gepostet, nicht sein Hund.
Oh. Ah, vielleicht meint das doch ernst. Siehst du, beim FCA gilt das Leistungsprinzip, jetzt also lieber übers Training Instagram als über den Hund, dann hat er vielleicht noch eine Chance.
Ja, aber wir haben jetzt, als die Auswechselspieler waren, glaube ich, jetzt immer die gleichen. Stafelidis, Lute, Danso, fällt es mir nochmal ein, gerade hatte ich es doch noch alle. Tommy war noch, also es sind immer die gleichen eigentlich jetzt gewesen. Ja. Da war keiner jetzt dabei, der dann nochmal so überraschenderweise mit dabei war.
Ja, aber ich glaube es schon, dass es geht.
Ja, also zumindest kriegt man jetzt nicht mit, dass das groß Unruhe da ist. Ja. Gut, es ist natürlich bei der exorbitant großen Medienlandschaft auch schwierig. Ja. Augsburg, weil, wie soll es denn rauskommen, außer jemand würde mal bei Instagram ranten und ich glaube, dafür sind sie dann doch ein bisschen... Also das macht man dann halt doch nicht. Aber nee, ich habe schon den Eindruck, dass es ruhig ist.
Ja, auf Instagram siehst du ja dann die Trainingsgruppe 2 quasi schon. Das,
ja. Okay. Unruhe. Es ist nicht unser Stichwort.
Ganz genau, Unruhe. Ich wollte jetzt schon die ganze Zeit irgendwie, wie kommen wir jetzt denn auf die Situation des Spiels schlechthin? Jetzt erzählt mir bitte mal, also ich saß da und auch der Kommentator war massivst verwirrt, was der Schiedsrichter denn jetzt hat nach diesem, als es da irgendwie Ecke oder Freistoß für den FCA geben sollte.
Also,
und, ja, wie war es denn?
Ich habe keine Lust mehr. Also das hältst du doch im Kopf nicht aus. Also das war also ein Augsburger Angriff nach einer Situation im Augsburger Strafraum. Augsburger geben, Angriff läuft, abgeschlossen. Flanke wird, glaube ich, zur Ecke abgefälscht. Und alle stehen so dran. Dann siehst du, okay, greift sich ganz Ohr. Denkst du dir so, was will er da schauen, ob das jetzt Ecke oder Abstoß ist? Na gut, also schaut er halt nach. Und stehst du halt dran, denkst du so, ja gut, jetzt mach halt hin. Es nervt schon wieder, was soll die Unterbrechung? Dann siehst du, wie er zu diesem Monitor, der da an der Seite rausgefahren kommt, hinläuft, sich irgendwas anguckt und deutet halt in die andere Richtung. Und ich sag sofort, 11 Meter, das kann doch nicht wahr sein. Also, wieso soll er sonst dorthin deuten? Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Szene also auch nicht mehr bewusst vor Augen, wie es halt im Strafraum bei dem vorhergegangenen Eckball war, im Augsburger Strafraum. Und ich habe mich dann halt furchtbar aufgeregt. Also ich hatte ja so ein auf dem einzig nicht Dauerkartenplatz bei mir war so ein BVB Full Kit Wanker neben mir, mit dem habe ich bis dahin kein Wort gewechselt. Und den habe ich also, ich habe nur gefragt, was ist denn? Ja, er glaubt halt irgendwas im Eckball und ich sage, ja, aber hast du was gesehen? Also das kann doch nicht wahr sein, oder? Und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten. Und also ich habe mich halt furchtbar drüber aufgeregt, weil ich halt, also ist es wirklich, wenn du im Stadion einfach nicht darüber informiert wirst, was los ist und 2 Minuten nach der Situation Elfmeter gepfiffen wird, wie sollst du denn da also ruhig bleiben? Hm. Jetzt, also wir haben das schon auf der Rückfahrt vom Zug, also dann halte ich auch die Klappe, wir haben auch auf der Zugfahrt zurück nach München das Szenario schon durchgespielt. Jetzt lass doch mal, was ist, wenn Augsburg jetzt eben nicht sich nur eine Ecke rausholt? Wenn Augsburg den Ausgleich schießt, das ganze Stadion ist am Ausrasten und der Schiedsrichter guckt auf irgendeinen Monitor, alle denken, überprüft das Tor und deutet dann in die andere Richtung, alle denken, aha, der deutet zum Mittelkreis und dann merken, er deutet auf den Elfmeterpunkt. Tor zählt nicht, Elfmeter für den Gegner. Oder lass das mal für Schalke vor der gelben Wand passieren. Darüber haben die Herren nicht nachgedacht mit ihrem Videobeweis. Ja.
Tja, also ich möchte dir nicht komplett widersprechen. Es war selbst für mich, die es ja im Fernsehen angeguckt hat, nicht leicht zu verkraften. Wie gesagt, auch der Kommentator war ein bisschen von den Socken, so, hey, was ist denn jetzt los? Ich hatte natürlich schon den Vorteil, dass ich relativ schnell dann natürlich sehen konnte oder gezeigt bekam, was jetzt das Problem war. Und dann siehst du halt die Szene und sagst, ja klar, kann er einen Elfer geben, soll er machen, ist jetzt gerechtfertigt. Und dann hat sich's für mich natürlich auch wieder erledigt. Aber ich stimme dir komplett zu, dass die Umsetzung im Stadion durchaus noch ausbaufähig ist, weil, wie du richtig sagst, im Stadion ist ja sowieso immer der Schiedsrichter der Böse. Also egal, was er macht. Er verpfeift jedes Spiel. Es ist immer wieder, also ich habe auch aus dem Stadion mehrere Nachrichten eben bekommen. Hier, bestätig mir doch bitte mal, dass der Schiri nur Scheiß pfeift. was halt im Stadion immer so ist. Und ja, du kannst auch durchaus mal feststellen, dass du, dass er mal Situationen, ja, hätte er jetzt nicht müssen oder sonst was, aber wenn du es am Fernsehen anguckst, kannst du eher nochmal, also hast es einfach ein bisschen anders, ja, da ist der Schiedsrichter nicht immer der komplett Böse.
Darum geht's nicht, also es ist ja wohl auch wirklich die richtige Entscheidung.
Trotzdem finde ich eben, wenn du im Stadion es nicht schaffst zu transportieren, was der Videoassistent sagt und warum, dann sowas bekommt und wie du richtig sagst, so eine Situation, dass ein Tor für eine Mannschaft zurückgenommen wird, weil vorher was Ahndungswürdiges passiert ist und das dann irgendwie Minuten später erst. Also das wäre natürlich der Super-GAU und da muss man sich schon was einfallen lassen, stimme ich dir komplett zu.
Und das sind eben, ich glaube, da sind wir uns alle einig, diese beiden Ebenen, die es gibt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein Elfmeter war, also oder man ihn geben konnte, hätte geben können. Und dass ich grundsätzlich ein Freund davon bin, solche eklatanten Fehlentscheidungen zu korrigieren. Nur ich war genau wie Felix auch vollkommen ratlos im Stadion. Ich hatte das Foul schon nicht mal realisiert, so richtig. Und welche Szene denn da jetzt under Review ist. Und das muss auf eine Art und Weise angegangen werden, denn sonst ist das wirklich ein Sport, der nur noch für Fernsehzuschauer gemacht wird. Und du bist Folklore. Stehst im Stadion und muss dafür bezahlen, dass du für den Fernsehzuschauer die Stimmung machst. Und das kann es eigentlich nicht sein.
Und du, also als Stadionbesucher zahlst du, also gut, jetzt die auf den Stehplätzen vielleicht nicht, aber ich auf dem Sitzplatz zahlen Vielfaches von einem Sky-Abo. Ja. Natürlich bringt es der Liga weniger Geld, aber es kann, also der Sport kann sich nicht am Stadiongänger vorbei entwickeln. Das kann einfach nicht sein.
Aber die Frage war doch, ob er überhaupt der Videoschiedsrichter eingreifen hätte dürfen, weil meiner Meinung nach ist doch die Regelkunde so, dass er nur dann eingreifen darf, wenn er einen wirklich hundertprozentigen Elfmeter übersehen hat, der Schiedsrichter.
Ja, das Problem ist,
das war's aber schon.
Ja. Das Problem ist doch eigentlich, es gibt sehr, sehr wenige eindeutige Fehlentscheidungen. Es gibt immer einen kleinen Interpretationsspielraum. Da kann man jetzt sagen, es war ein 90-prozentiger Elfmeter, dann sagt man, das wird jetzt untersucht. Also das Problem ist doch, dass also mit dieser, sagt man, eindeutige Fehlentscheidungen korrigiert, tut man sich keinen Gefallen, weil es im Fußball doch wenig wirklich, wirklich eindeutige Fehlentscheidungen gibt.
Ja, und ganz kurz, und dann, Felix, kannst du auch wieder, man muss es zweiteilen. Also der Videoschiedsrichter, der hier von sich aus eingegriffen hat, darf das nur, wenn er einen klaren Fehler erkannt hat, des Schiedsrichters auf dem Platz. Der Schiedsrichter wiederum darf sich jede fragliche Szene angucken. Mhm. Aber hier war ja ein aktives Eingreifen des Videoschiedsrichters, der gesagt hat, das ist so ein klarer Fehler, dass ich den Schiedsrichter informieren muss.
Mhm. Also ich denke, das war jetzt eine von den Szenen, wo du, ja, es wird immer Leute geben, die sagen, nee, den hätte er auch nicht unbedingt geben müssen. Also das war jetzt auch nicht hundertprozentig, sondern meine wegen 90 sonst was. Und es gab ja dann auch die Diskussion, weil es vorher in der ersten Halbzeit auch schon Trikotzieher von den Dortmundern bei den Augsburgern gab. Das Fass müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht komplett aufmachen. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Aber ich glaube, gerade bei diesen Elfmeterentscheidungen, da werden wir uns, glaube ich, die ganze Saison noch die Münder fusselig reden, dass man da irgendwie auch noch irgendwie auf den grünen Zweig kommen muss, weil so hat der Spaß irgendwie ein Loch.
Eine Idee hätte ich vielleicht noch, dass man vielleicht so ähnlich wie beim Abseits, der das ihm irgendwie ansagen kann und dass der Schiedsrichter dann trotzdem das Spiel unterbricht, dass er jetzt nicht warten muss, bis der Ball im Aus ist. Dass da so viel Zeit ins Land geht, bis er überhaupt erst zu dieser Entscheidung kommt.
Vielleicht. Ich glaube, man hat sich bewusst dagegen entschieden. Ja. Und ich meine da auch schon Schiedsrichtermeinungen zu gehört zu haben, dass der Schiedsrichter, dass man ihm das irgendwie triggert über ein Signal und er dann unterbricht. Ich glaube, da sprachen gute Gründe dagegen, die mich dann auch überzeugt haben, warum das nicht so ist. Ich krieg sie noch nicht mehr zusammen.
Das ist nicht irgendwie, wie du es dann fortsetzen sollst, wenn du feststellst, nee, war eigentlich alles in Ordnung.
Das zum Beispiel, genau.
Ja. Also, ja, also es ist tatsächlich schwierig und ich glaube, wir werden noch lange an diesem Videobeweis rumdiskutieren. So richtig ganz perfekt ist er nicht. Auf der anderen Seite, ja, was willst du jetzt machen? Jetzt haben wir ihn mal und jetzt müssen wir, glaube ich, mindestens die eine Saison mal ertragen.
Es war nicht spielentscheidend, schlussendlich.
Zum Glück.
Ja, faire Szene von Aubameyang mit.
Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, wie der Tom schon gesagt hat, können wir gleich für einen Fair-Play-Preis vorschlagen. Aber danach war halt ganz ehrlich auch im Stadion die Luft raus. Da waren alle so irgendwie aus sonst was gerissen. Also wie gesagt, FCA hatte noch diese zwei Halbchancen durch Kajubi, aber ansonsten nach danach, die letzten 10 Minuten, war einfach auch nicht mehr viel. Sagen wir mal, außer Ärger. Und meine abermaligen Bemerkungen im Stadion, nachdem er den Elfmeter in die Arme von Hitz gelupft hat, dass er deswegen nicht bei Real Madrid spielt.
Ja, ich fürchte, ich muss die Diskussion an der Stelle beenden und auch zum Ende kommen. Wir sind nämlich einfach schon, wir haben viel zu viel diskutiert. Deswegen reden wir jetzt auch nicht mehr drüber, wie es weitergeht und dass beim FCA einige Verletzungen zu beklagen sind. Ich lasse euch noch ein bisschen in die Länderspielpause und ja, dann geht's gegen Hoffenheim für Augsburg und Dortmund darf gegen, hilf mir, Stefan?
Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich noch nicht beschäftigt.
Leipzig.
Ja, stimmt.
Ja. Das ist
ja wo alle eingeladen sind, genau.
Sehr gut.
Ja.
Super.
Okay, dann bis dahin
ganz. Wir haben es euch ja vorgemacht mit Leipzig.
Ganz viel Spaß. Genießt die Zeit. Ich hoffe, wir hören uns dann nach dem jeweiligen Spiel wieder. Und ja, viel verabschieden können wir leider nicht mehr. Wir sind raus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Viel Spaß noch. Tschüss.
Ciao, ciao.
Sorry.
Ciao.
Das war jetzt wirklich.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.